Jesus Christus, auch mein Gebet ist es, wenn wir dein Wort aufschlagen, es lesen, dass wir dein Reden zu uns in unseren Herzen vernehmen. Jesus Christus, ich möchte dich bitten, Herr, auch bei der Ernsthaftigkeit der Verse und der Schwere und der Folgereichen der Verse, möchte ich bitten, Herr, dass du durch deinen Geist es ergreifend begleitest und auch da uns in diesen Dingen ausrichtest, Herr, dass es in unserem Glaubensleben einen Unterschied macht, dass es auch in unserem Verständnis festigt, Herr, dass wir dein Reden zu uns auch in diesen Versen vernehmen, hören, jeder Einzelne. Du kennst die Herzen, du weißt, wo wir stehen, du vermagst zu uns zu reden. So will ich wirklich im tiefen Ernst und in der tiefen Abhängigkeit und Demut will ich beten, Herr, dass du die Weisheit und die Vollmacht gibst, in rechter Weise auch die Verse, die wir jetzt gleich lesen und betrachten, sie auszulegen, Herr, dass es in deinem Willen, in deinem Geist entspricht, Herr. Das ist mein Gebet. In deinem Namen will ich es beten. Amen. Dann bitte ich euch, schlagt mit mir den zweiten Petrusbrief auf, schon mal Kapitel 2, bevor ich euch die Verse noch mal lese, die wir studieren und euch da wieder hineinnehme. Möchte ich so heute beginnen, ich will so anfangen, ich habe vor ein paar Tagen eine Reportage angeschaut über die Sekte der Mormonen und eine Abspaltung von dieser großen Sekte, wo ihr Tempel steht, in Utah, glaube ich, soweit ich weiß, ist die Polygamie verboten, das ist die Mehrehe. Und so hat sich eine Sekte abgespaltet, eine Untersekte sozusagen, und hat dann, um ihre Tradition zu leben, sind sie weggezogen und haben da weiterhin in dieser Art und Weise gelebt und haben die Mehrehe gelebt, sodass ihre Propheten teilweise an die 60 Frauen hatten. Und als ich dann diese Serien das angeschaut habe, kam bei jeder Folge ein Untertitel und hat davor von dem verstörenden Inhalt gewarnt. Es hieß dann, man muss sich darauf einstellen, dass was man gleich sieht oder hört, sehr, sehr verstörend sein wird. Und es war wirklich verstörend. Teilweise haben diese Propheten dann, die Frauen den Männern gegeben haben, das musste immer dieser Prophet sein, der die Frauen den Männern gegeben hat und gesagt hat, wer wen heiratet, sich natürlich die meisten Frauen abgegriffen hat. Und teilweise ging es so weit, dass das 14-jährige Mädchen dann zwangsverheiratet wurden und schwanger wurden und so weiter. Und das ist dann irgendwo mal rausgekommen und so weiter. Also es war wirklich sehr verstörend. Und das alles unter dem Namen Gottes und so weiter. Und wie gesagt, dieser Untertitel, und da kam immer wieder, der Inhalt kann sehr verstörend sein aufgrund von bestimmten Dingen. Und als ich die Verse bei der Vorbereitung wieder las und das, was wir studieren, auch heute in den Studieren, dachte ich, das wäre auch eine gute Einleitung. Das, was wir lesen, kann sehr verstörend sein. Denn die Verse, die wir gleich lesen, beinhalten ebenfalls solche falschen Lehrer, solche falschen Propheten, die Dinge tun, die wirklich das Evangelium verlästern und sehr, sehr verstörend ist. Lasst mich euch die Verse ab Vers 10 lesen. Vielleicht ich lese bis Vers 22. Nach der Pause erinnern wir uns nochmal und lesen nochmal die Verse gemeinsam. Also, ich lese ab Vers 10, da heißt es: Besonders aber die, die in Beflecken der Begierde dem Fleisch nachlaufen und Herrschaft verachten, verwegene, Eigenmächtige. Sie schrecken nicht davor zurück, Herrlichkeiten zu lästern, wo Engel, die an Stärke und Macht größer sind, nicht ein lästerliches Urteil gegen sie beim Herrn vorbringen. Diese aber, wie unvernünftige Tiere von Natur aus zum Eingefangenwerden und Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht kennen und werden auch in ihrem Verderben umkommen, wobei sie um den Lohn der Ungerechtigkeit gebracht werden. Sie halten sogar die Schwelgerei bei Tage für ein Vergnügen, Schmutz und Schandflecke, die in ihren Betrügereien schwelgen und es sich zusammen mit euch gut gehen lassen. Sie haben augenvolle Begier nach einer Ehebrecherin und lassen von der Sünde nicht ab, indem sie ungefestigte Seelen anlocken. Sie haben in der Habsucht geübtes Herz, Kinder des Fluches. Sie sind abgeirrt, dass sie den gerechten Weg verlassen haben und sind nachgefolgt dem Weg Bileams, des Sohnes Beors. Den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, aber eine Zurechtweisung der eigenen Gesetzlosigkeit empfing. Ein stummes Lasttier redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Diese sind Brunnen ohne Wasser und Nebel vom Sturmwind getrieben. Und in ihnen ist das Dunkel der Finsternis, und ihnen ist das Dunkel der Finsternis aufbewahrt. Denn sie führen geschwollene, nichtige Reden und locken mit fleischlichen Begierden durch Ausschweifung diejenigen an, die kaum denen entflohen sind, die im Irrtum wandeln. Sie versprechen ihnen Freiheit, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwältigt ist, dem ist er auch als Sklave unterworfen. Denn wenn sie den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus entflohen sind, aber wieder in diese verwickelt werden und überwältigt werden, so ist für sie das Letzte schlimmer geworden als das Erste. Denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als sich, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder abzuwenden und dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Es ist ihnen aber nach dem wahren Sprichwort ergangen. Der Hund kehrt wieder um zu seinem eigenen Gespei und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Ihr versteht, warum ich gesagt habe, verstörender Inhalt. Hier haben wir eine Beschreibung der falschen Propheten, der falschen Lehrer. Und nachdem Petrus in den Versen davor eine grobe Skizze von ihnen uns gezeichnet hat und uns die vorgestellt hat und uns gezeigt hat, dass das Gericht wahrhaftig kommt über solche falsche Lehrer und die falschen Propheten, beginnt er hier mit ab Vers 10 diese Skizze, diese grobe Skizze mit viel Farbe und mit viel Details auszufüllen. So lernen wir viel über ihre Motive, wir haben einen tieferen Einblick in ihre Gedanken, das, was sie antreibt, und aber auch genauso in die Praxis, worin sich eigentlich ihr ausschweifendes ausschweifenden Wandel, worin sie sich zeigt. Wir bekommen einige mehr Informationen, die wir vorher so nicht hatten. Wenn man die Verse so liest, und dann fragt man sich, wieso Petrus so hart zu ihnen redet. Ich werde immer wieder darauf angesprochen, letzte Zeit nicht mehr so oft, vielleicht traut man sich das nicht mehr, aber immer wieder werde ich darauf angesprochen, manchmal böswillig, manchmal überhaupt nicht böswillig, warum ich in bestimmten Themen oder zu bestimmten Sachen oder bestimmten Bereichen so hart bin, warum ich auch so Pflöcke einschlage und bestimmte Dinge so bei Namen nenne und auch Menschen oder Lehren und Positionen, warum ich oft so hart wirke darin. Ich muss ehrlich sagen, ich hinterfrage das, ich prüfe das, prüfe mich auch immer wieder selber, woraus die Motivation ist, und ich will mich nicht selbst rechtfertigen oder verteidigen, und mit Sicherheit ist ein oder andere Mal auch das Fleisch damit beteiligt und der Ärger über bestimmte Dinge, und dann redet man fleißig, aber der Grund, warum man über bestimmte Dinge wirklich reden muss, sie bei Namen nennen muss, ist, weil das Evangelium hier auf dem Spiel steht. Petrus schreibt und er verwendet wirklich harte Worte. Und nachdem ich das gelesen habe, dachte ich, eigentlich bin ich noch nicht hart genug. Eigentlich bin ich gar nicht würdig, ein Kämpfer des Evangeliums mich nennen zu können. Denn vieles umschreibe ich noch. Vieles nenne ich noch gar nicht so konkret bei Namen, wie man es auch nennen könnte. Aus welchem Grund auch immer. Dann denke ich, wenn manche Leute mich für hart halten, dann denke ich, das ist noch nicht hart genug. Denn guckt mal, was Petrus über diese falschen Propheten, falschen Lehrer sagt. Nur als Beispiel, schaut mal Vers 12, er sagt, unvernünftige Tiere. Er vergleicht sie mit unvernünftigen Tieren. Das ist schon ein harter Tobak, oder? Er geht weiter, schaut mal in Vers 13. Am Ende sagt er, Schmutz und Schandflecke. Bezeichnet sie als Schmutz und Schandflecken. Das ist auch nicht ohne. Und er hört nicht auf. Sein Zorn wird nicht weniger und sein Grimm wird nicht weniger. Und er geht weiter und sagt, schaut mal in Vers 14 am Ende, Kinder des Fluches. Redet er über sie. Das ist auch keine feine Art, oder? Und am Ende geht er sogar so weit, dass er sie mit Hunden und mit Säuen, mit Schweinen vergleicht. Die einen fressen ihren eigenen Erbrochenen und die anderen wälzen sich im Kot. Das ist die Art und Weise, wie Petrus über die falschen Lehrer und die falschen Propheten redet. Und als ich das nochmal gelesen, dachte ich, da bin ich noch echt human. Und aber warum redet er so? Warum ist er so ernst? Warum nennt er das auch Supernam und auch beschreibt mit wirklich diesem harten Urteil das? Ich möchte euch das nochmal euch in Vers 2 im gleichen Kapitel aufzeigen, das ist das Erste. Es heißt, und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um deren Willen der Weg der Wahrheit verlästern werden wird. Darum geht's. Es geht um den Weg der Wahrheit. Wer ist der Weg der Wahrheit? Was ist der Weg der Wahrheit? Ist keine geringer als unser Herr Jesus Christus selbst und das Evangelium. Um deren Willen, um diese falsche Lehre, die falschen Propheten, wird das Evangelium, wird die Person Christi, wird die Herrlichkeit Gottes verlästert werden. Das ist der Grund, warum er so sich auf die falschen Lehren und Propheten eingeschossen hat. Er hat sie wirklich aufs Korn genommen. Ja? Zum anderen aber weiß er und handelt hier als Hirte. Er hat wirklich ein Anliegen, er hat wirklich Sorgen um diejenigen, die ihm anvertraut sind. Er hat Sorgen um diejenigen, die diesen falschen Propheten und diesen falschen Lehren, auf ihre falschen Lehren drauf reinfallen, von ihnen verführt werden und dass sie ihnen in diesen Ausschweifungen nachfolgen. Darum muss er so konkret reden, darum muss er so klar in diesen Dingen sein. Und da folgt er unserem Herrn, oder? Erinnert euch ans Matthäus Evangelium Kapitel 23 in dieser Wehrufrede Jesu über die schriftgelehrten Pharisäer. Als Jesus das sagt, ich lasse es jetzt. Könnt ihr gerne nachschlagen, ihr könnt gerne das durchgehen und sehen, wie oft er sagt, wehe euch, wehe euch, wehe euch. Und was sagt er immer? Dann, er redet von Heuchlern. Am Ende sagt er sogar Otterbrut. Also ihr seid Nachkömmlinge einer Schlange. Also das ist sehr konkret. Es ist sehr ernst. Also Jesus nimmt sie, er verschönigt das nicht, er geht mit ihnen hart ins Gericht. Warum? Weil sie die Verantwortung haben. Sie lehren das Volk. Sie sagen, sie sehen, sie sagen, sie zeigen den Weg der Gerechtigkeit. Und Jesus sagt, sie sind blind und führen die Blinden in die Grube hinein. Oder sie gehen selbst in das Reich Gottes nicht hinein. Sie erkennen Christus nicht, sie nehmen das Evangelium nicht an und sorgen dafür, dass niemand das auch tut. Und darum geht es so hart mit ihnen ins Gericht. Eine Stelle möchte ich noch kurz erinnern. Schaut mal, Apostel Paulus selbst, Apostelgeschichte 20. Das ist mir heute nochmal so wichtig geworden. Apostelgeschichte 20, das ist der Abschnitt, Paulus weiß, er wird die Epheser nicht mehr sehen, er holt die Ältesten zu sich und redet mit ihnen und richtet sie nochmal aus. Und dann schaut mal ab Vers 29, was er ihnen sagt. Apostelgeschichte 20, ab Vers 29. Ich weiß, dass nach meinem Abscheiden, ja meinem Abschied, grausame Wölfezeug hineinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Er weiß das. Zwei Dinge werden passieren. Leute werden kommen und werden falsche Lehren hineinbringen und Jünger hinter sich hinterherziehen und Männer aus eigenen Reihen werden auferstehen. Und er redet von Wölfen. Das ist nichts Gutes für die Herde. Und worauf ich hinaus möchte, schaut mal, was er in Vers 31. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Wenn Paulus 3 Jahre lang im Wissen, dass das passieren wird, wenn er gehen wird, wird das passieren, 3 Jahre lang sie ermahnt und sie in dieser Hinsicht ausgerichtet hat, dann macht es deutlich, wie ernst die Situation ist. Und sowohl der Herr Jesus hat die falschen Lehrer beim Namen genannt, er hat klar Position bezogen, hat sie als das betitelt, was sie sind. Paulus hat das getan, Petrus als der Unterhirte, er hat große Sorgen und darum ist wirklich ein sehr schwerer Abschnitt und es ist ein harter Abschnitt. Und er nennt diese Dinge mit Namen und Beinamen, aber der Grund liegt darin, weil einfach so viel auf dem Spiel steht. Und das ist keine Lieblosigkeit. Das ist keine Herzenshärtigkeit oder das ist auch kein Vergnügen, andere zu diskreditieren oder über andere zu lästern. Das hat damit nichts zu tun. Es geht darum, das ist ein Kampf für die Wahrheit. Eine Sache noch und dann gehen wir da wieder hinein. Judasbrief, schaut mal, Judas schreibt eigentlich ist der Judasbrief das zweite Kapitel vom Petrusbrief. Also es läuft ja vom Inhalt parallel, fast die gleichen Formulierungen gebraucht Judas wie Petrus in seinem zweiten Brief. Von der Thematik, eigentlich könnte man sagen, die haben der eine saß auf der einen Seite vom Schreibtisch, der andere saß auf der anderen Seite vom Schreibtisch und sie haben darüber gesprochen und haben ihren Schäfchen gemeinsam geschrieben und haben gegenseitig da sich abgesprochen, was ist wichtig. Schaut mal, wie Judas das schreibt in Vers 3, Geliebte, da ich den allen Fleiß antwarte, euch über unseren gemeinsamen Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. So, er hat eigentlich ein Anliegen, übers Heil zu schreiben, das Evangelium groß zu machen. Und er würde gerne jetzt darüber schreiben, aber er sieht sich genötigt, er sieht sich gezwungen. Und was zu tun, schaut mal Vers 4, denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter, unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. So, das ist, er würde gern einfach nur über Jesus Christus und über diese herrliche Gnade schreiben, aber er weiß, es haben sich welche eingeschlichen. Und er muss jetzt diesen Brief schreiben, indem er sagt, passt bitte auf, passt bitte auf. Und von daher ist es das Anliegen, man muss wissen, wer sind diese Wölfe, was kennzeichnet sie, worauf muss man achten, was sind die Merkmale, was sind ihre Motive, was sind die Früchte, woran kann man sie erkennen? Und da bekommen wir wirklich in diesem zweiten Kapitel ein sehr gutes Porträt von diesen falschen Propheten, falschen Lehrern. Und seit der Zeit von Petrus bis heute sind sie nicht weniger geworden. Im Gegenteil, sind mehr geworden. Und Jesus sagt, dass es werden viele falsche Propheten kommen. Bevor seiner Wiederkunft werden viele von diesen sein. Und es sind viele. Und ich habe so den Eindruck, dass wir nur einen kleinen Bruchteil davon wissen, wie viele von denen es gibt. Ja. Mir geht es so, dann gucke ich sowas an und denke, das darf doch nicht wahr sein. Und das ist in einer Zeit, in der ich lebe ich sage, das ist nicht so weit weg, das ist nie irgendwann mal, auch nicht nur in der Zukunft. So, es sind viele, viele, viele von ihnen unterwegs. Was macht sie aus? Was macht sie aus? In Vers 10 bis 13 haben wir in der letzten Bibelstunde angeschaut, das sind jetzt drei Wochen ungefähr zurück, auf jeden Fall vor den Ferien. Und ich fasse nur kurz zusammen, was das erste, was die ersten Details, die ersten Farbkleckse sind, die Petrus uns hier in dieses Porträt zeichnet. Er spricht und sagt von ihnen, dass sie Verwegene sind, Eigenmächtige. So, das ist, was sie kennzeichnet. Ich habe euch versucht aufzuzeigen, das hat was mit Dreistigkeit zu tun. Sie sind frech. In ihrem Vorgehen sind sie absolut dreist und frech. Warum? Sie sind, ihnen geht es nur um sich selbst. Sie sind selbstgefällig, sie sind arrogant, sie sind hochmütig letztendlich. Sie akzeptieren keine Autoritäten über sich. Sie haben ihr Verständnis, sie haben ein Ziel. Wir werden sehen, was sie vorhaben. Und um dieses Vorhaben durchzubringen, üben sie ihr Lehramt in so einer Autorität, in so einer Härte. Sie akzeptieren keinen einzigen Kritiker. Die akzeptieren niemanden, der in irgendeiner Weise sie auf ihre Schwäche oder ihr Fehlverhalten hinweisen könnte. Sobald Kritik kommt, weg. Sobald in Frage stellt oder eine Diskussion, sie akzeptieren nicht. Und diesen Hochmut zu zeigen, um diese Arroganz zu zeigen, dass sie sich über alles stellen, obwohl sie eigentlich nichts wissen, obwohl sie eigentlich nichts verstehen, aber sie spielen sich auf, als ob sie alle Erkenntnis und alles Verständnis und alle Autorität und alle Vollmacht und alle Weisheit haben, macht Petrus das deutlich, zusammen mit dem Judas, machen es deutlich, dass sie selbst die Herrlichkeiten, die Engelwelt, die Gefallenen, die Dämonen lästern. Das ist ein interessantes Beispiel, das Petrus verwendet. Ich lese es euch nochmal vor. Sie schreckten nicht davor zurück, Herrlichkeiten zu lästern. Von welchen Herrlichkeiten ist hier die Rede? Interessanterweise spricht Petrus über gefallene Dämonen. Das ist die Parallele zum Judasbrief, macht deutlich, dass es hier um die gefallenen Dämonen sind. Das heißt, in ihrem Umgang mit Dämonen, sie spielen sich auf, als ob sie die Autorität und die Vollmacht haben, selbst über den Teufel. Ich könnte jetzt bestimmt einige Zeit dafür verwenden und einige solche mit Namen nennen, die genau das tun, die diese Autorität und diese Vollmacht beanspruchen und zu sagen, wenn ich sage, wenn ich gebiete, wenn ich mit meinem Mantel wehe oder wenn ich meine Hand auflege, dann müssen die Dämonen weichen, dann müssen die Dämonen gehen. Es gab in einer Bewegung, die haben so T-Shirts gedruckt und verteilt, Kampfanzugmäßig. Camouflage, ist das so? Ja, und da steht drauf, tritt den Teufel. So, also das war eine Kampfansage. Wir gehen hinaus, wir treten jetzt den Teufel in den Allerwertesten. Das ist, und jetzt greift Petrus hier und ein Beispiel und sagt, sie sind so von sich überzeugt und sie denken so hoch, die sind so dreist, die haben keine Ahnung, mit wem sie es zu tun haben, aber spielen sich auf und meinen, diese Autorität zu haben. Er sagt, sie akzeptieren keine Herrschaft und lästern Herrlichkeiten. Und dann macht Petrus ein Beispiel und sagt, wo Engel, die an Stärke und Macht größer sind als sie, nämlich als diese falschen Lehrer, so mit den Dämonen und dem Teufel nicht umgehen. Sie sagen nur, der Herr schelte dich, der Herr wird dich richten. Also mit einem gebührenden, in einer gebührenden Haltung, mit einem gebührenden Respekt. Denn sie wissen, mit wem sie es zu tun haben und wer die Macht hat und diese eben nicht. Ich habe darüber nachgedacht, warum Petrus so ein hartes Beispiel hier nimmt, warum er gerade davon hier spricht. Und ich denke, er nimmt ihre größte Anmaßung, ihre größte Dreistigkeit und Frechheit und sagt, wenn sie davon nicht Halt machen, die Dämonen zu lästern und sich gegenüber so auszuspielen, dann ist keine andere Autorität für sie irgendetwas. Also wenn das für sie... Also wenn sie sogar da respektlos handeln, dann spielt keine Rolle. Sie werden in allem respektlos sein. So, das ist das Höchste, was man tun kann. Ich habe darüber auch noch weiter nachgedacht. Und ja, eigentlich ist doch nicht, ist es so verkehrt, den Teufel zu lästern? Ist es so verkehrt, sich über den Teufel lustig zu machen? Ihr wisst das, dieses Bild vom Teufel als Ziegenbock mit Hörnern und mit dem Dreizack und mit den dieses, was, dass das eigentlich im Mittelalter genau diesen Zweck hatte. Man hat so Furcht vor dem Teufel und Dämonen gehabt, man hat gesagt, wenn wir über ihn lachen, dann verlieren wir Furcht. Und dann hat man aus ihm eine Witzfigur gemacht. Deswegen hat man so einen Ziegenbock genommen. Sagt, der Teufel ist wie ein Ziegenbock. Das, was heute wiederum gruselig ist, war eigentlich damals so eine Witzfigur. Das ist so eine Art, das darüber sich lustig zu machen. Ich habe darüber nachgedacht und die Bibel sagt, selbst im Kampf, dem eigentlichen Kampf der dunklen, finsteren Mächte, wo der Michael, das lesen wir im Judasbrief, wo Michael, das heißt der Fürst des Volkes Gottes, gegen den Teufel kämpft, Offenbarung Kapitel 12, ihn aus dem Himmel hinausschmeißt, das in einem respektvollen und gebührenden Haltung getan hat, obwohl es ein Teufel, obwohl es der Verleumder, obwohl es der Verderber, all das ist, Lügner und so weiter. Wie gehen Menschen dann mit anderen Autoritäten? Man sagt zum Beispiel, ja, die sind ja eh böse. Der Mensch ist böse, der ist eher ein Lügner, der ist ein Verderber, der ist ein Korrupter. Also da kann ich auch über ihn lästern. Da kann ich auch ihn verschmähen, dann kann ich auch schlecht über ihn reden. Wenn die Engel sogar Michael mit dem Teufel in einem gebührenden Respekt redete. Was glaubt, wie sollten wir dann mit niedrigeren Falschen reden? Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte? Aber viele folgen ihrem Beispiel und sie meinen nur, weil ob jetzt Regierungen, ob das irgendwelche Mächte oder Chefs oder Könige, was auch immer, nur weil sie verkehrt sind, nur weil sie verdorben sind, nur weil sie böse sind, dass wir die Legitimation haben, über sie zu lästern. Das gebührt sich nicht. Das machen falsche Lehrer, das machen falsche Propheten. Das gebührt sich nicht den Kindern Gottes. Petrus sagt, aber diese tun das. Warum? Weil sie sich über alles stellen und meinen, dass sie eben die Autorität haben. Und die Bibel sagt, sie sind einfach dreist, frech, unverschämt, eigensinnig, selbstgefällig, arrogant. Das sind so die Begriffe, die ich mir für diese aufgeschrieben habe, um sie zu kennzeichnen. Also das Erste, was in diesen Versen Petrus macht, ist, er zeigt einfach ihre Haltung gegenüber anderen Autoritäten. Und ich sagte das in der letzten Bibelstunde, sie haben ein Problem, ein Machtproblem. Und jede andere Macht, die werden sich dagegen wehren. Und ich bin mir sicher, wenn ich das sage, habt ihr eure eigenen Erfahrungen, eure eigenen Geschichten und ihr könnt bestimmt einiges Zeugnis davon ablegen, wo man das eben erfährt. Wisst ihr, warum ich, obwohl es in meinem Typ wirklich nicht entspricht, auch vielleicht glauben es nicht viele, aber ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und würde lieben gern über andere Themen predigen, aber das Wort Gottes gibt es mir vor. Warum aber in mir auch ein heiliger Zorn neben dem ab und zu fleischlichen Zorn durchkommt. Warum dieser heilige Zorn kommt? Weil ich immer und immer wieder in Gesprächen mit Menschen bin, die von solchen Menschen kaputt gemacht worden sind, die in Machtstrukturen, religiösen Machtstrukturen aufwachsen und sie seelisch und geistlich kaputt gemacht worden sind. Und es bedarf viel Arbeit und Gebet und der Schrift und Lesens und Erklärens, um sie aus dieser Finsternis oder aus dieser Kontrolle rauszuführen. Und da kriege ich wirklich einen Zorn über solche Machtmenschen, die andere Seelen, wir werden sie, die ungefestigt sind, die schwach sind, so kontrollieren und so dominieren und ihre Macht ausspielen. Ein Kennzeichen falscher Lehrer sieht man, wie sie mit Autoritäten umgehen und wie sie auf Macht stehen und was sie dafür tun, die Macht zu behalten. Ist das ein Beispiel? Folgen Sie dem Beispiel unseres Herrn Jesus Christus nach? Der Herr der Herrscharen, der Schöpfer der Welt, erniedrigt sich, gibt sich hin, legt alle Herrlichkeit ab und wird Diener. Und pocht nicht auf seine Macht und auf seine Autorität, oder? Das ist das Vorbild, das ist der Oberhirte. Und die Unterhirten sollten ihm in dieser Weise folgen. Wie oft hat Jesus gesagt, wer der Größte sein will, soll der Diener aller werden. Immer und immer wieder bläute er regelrecht das seinen Jünger ein, weil sie immer wieder ein Problem hatten. Wer ist der Größte, wer ist der Stärkste, wer hat das Sagen? Wenn Jesus geht, Petrus, ich, Jakobus, Johannes, ja wir auch und so weiter. Und Jesus sagt, da so funktionieren menschliche Strukturen, so handeln Könige und Regierungen, aber das ist nicht, so geht es nicht im Reich Gottes zu. Aber genau so beanspruchen Leute und sagen, sie sind das letzte Reich oder die letzten Gläubigen der letzten Tage. Nur als Beispiel, sie verkörpern das Reich Gottes und um was geht es? Allein um diese Herrschaft und diese Kontrolle, um diese Macht. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Es ist eine gute Beschreibung und ein gutes Kriterium zu prüfen. Er sagt, und jetzt kommt es zu diesem Vers 12, er beschreibt sie und sagt, dass sie wie unvernünftige Tiere, das heißt, sie haben sie sind ohne Verstand, sie sind nicht in der Lage, die Dinge wirklich zu durchdenken, wirklich zu begreifen, wirklich zu prüfen. Und dann sagt er etwas sehr Entscheidendes und damit schließe ich die Wiederholung ab. Er sagt, diese aber sind unvernünftige Tiere von Natur aus zum Eingefangenwerden und Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht kennen. Also, das heißt, sie reden schlecht, sie verleumden, das ist lästern. Was sie nicht kennen, die haben eigentlich keine Ahnung. Und werden auch auch in ihrem Verderben umkommen, wobei sie um den Lohn der Gerechtigkeit gebracht werden. Das habe ich in der letzten Bibel nur noch schnell als Anhängsel noch mit hineingenommen. Das erkläre ich und dann gehen wir in den nächsten Abschnitt weiter. Was meint Petrus? Er immer wieder wird er, nachdem er bestimmte Dinge von ihnen offengelegt hat und sie beschrieben hat, immer wieder sagen, auf sie wartet letztendlich Gericht. Aber das, was er hier sagt, ist sehr interessant. Denn er sagt nicht nur, dass auf sie das Verderben wartet, sondern dass sie, wobei sie um den Lohn der Ungerechtigkeit gebracht werden. Ich muss immer und immer wieder über diesen Satz nachdenken. Was ist damit gemeint? Was meint er? Sie tun das und ihre Motivation, zum Beispiel die Herrschaft und die Macht und die Kontrolle zu haben, sie machen das, weil sie einen Lohn haben wollen. Welchen Lohn, das wird gleich uns näher beschrieben. Das heißt, sie wollen, sie machen das aus einem Antrieb. Sie wollen etwas bekommen. Und dann sagt die Schrift, und während sie tun das, um etwas zu bekommen, und dieser Lohn, das ist ein Lohn der Ungerechtigkeit. Das heißt, für ihr ungerechtes Verhalten werden sie etwas empfangen. Oder das, was sie empfangen, das ist ein Lohn der Ungerechtigkeit. Das ist kein gerechter Lohn. Das ist nichts Gutes. Das ist keine wahre, gute, wohlgefällige Belohnung in dem Sinne. Sondern es ist, sie tun etwas und das, was sie dafür bekommen, das wird sie zerstören. Der Lohn der Ungerechtigkeit, den wir empfangen, wird ihnen zum Verderben werden. Wonach sie so streben, wonach sie so begehren, was sie so hoffen zu bekommen, das wird letztendlich wird sie selbst zerstören. Um die Überleitung zu schaffen, ich möchte ein Beispiel geben oder ein, zwei Beispiele, was damit meint. Schaut mal, er beschreibt sie wie Tiere, unvernünftige Tiere, das heißt, hier geht es darum, sie handeln nach ihrem Instinkt. Ein Hund hat einen Instinkt, wenn er kotzt, dann will er das Ganze wieder auffressen, oder? Ich gucke mir das an und denke, das darf doch nicht, weil es ist so eklig. Und dann kommt sie und leckt es mir noch auf der Backe oder am besten noch auf den Mund. Ja? Ja, nicht sehr appetitlich. Man darf nie darüber nachdenken, sonst ist es sehr, sehr eklig. Der Punkt ist, warum macht es das Tier? Das ist Instinkt. Das handelt genauso wie eine Sau, die, obwohl man sie sauber gemacht hat, sie sieht Kot, was macht sie? Die geht hin und wälzt sich da. So, das ist, und Petrus vergleicht das, ja, ich verstehe nicht, sie haben keine Erkenntnis, sie haben kein Verständnis und handeln letztendlich nach ihren Instinkten, beziehungsweise nach ihren Begierden. Und er sagt, das, wonach sie sich so sehnen, was sie so antreibt und was sie dann zu hoffen bekommen, das, was sie dann bekommen, das wird sie zerstören. Der Lohn wird für sie Verderben sein. Nur als Beispiel, dann, wenn einer aus dem Essen Fressen macht, ja, das heißt, er schwelgt und verfällt in Fresssucht. Was macht das aus dem Hunger und aus diesem Fressen, was macht das mit seinem Körper? Er zerstört seinen Körper, oder? Das, was er erhofft, nämlich Sättigung, was er da erhofft, vielleicht Glücksgefühle, vielleicht ein Genuss, was auch immer einen antreibt, zu essen und mehr zu essen. Aber wenn ich das sehe, XXXXL-Burger, XXXXXL-Schnitzel. Ich sage, das ist, für mich ist das Sünde pur. Das hat nichts damit zu tun, um seinen Hunger zu stillen. Da geht es nur um der Tafel ein Bild zu bekommen, hab's geschafft. Und sie fressen sich buchstäblich voll davon. Völlerei. Was wollen sie? Sie wollen Anerkennung, nur als Beispiel. Sie wollen vielleicht ein gutes Gefühl haben, jemand zu sein. Oder vielleicht den Hunger zu stillen. Aber was macht das mit ihm? Es macht den Körper kaputt. Die anderen, sie verfallen der Drogensucht oder dem Alkohol und das macht sie kaputt. Sie leben in Schwelgerei des Wortes. Und erhoffen sich dadurch bestimmte Dinge. Aber statt dass den Lohn, den sie in das, was sie dafür bekommen, statt dass es ihnen gut tut und sie Glück finden, genau das wird sie zerstören. Und es gibt jetzt, wir können jetzt in allen, in verschiedenen Bereichen, wenn Menschen sich ihren fleischlichen Begierden hingeben, dann hoffen sie dadurch, eine gewisse Befriedigung und Glück zu finden, aber stattdessen wird es sie zerstören. Sie wird das körperlich zerstören, sie wird das emotional zerstören, sie wird das seelisch zerstören, sie wird das geistlich zerstören. Das ist, was Petrus hier meint, das ist, was die Schrift sagt. Sie haben kein Verständnis, sie haben keine Erkenntnis. Sie geben sich diesen Dingen hin, in der Hoffnung davon, den Lohn zu bekommen. Aber es ist ein ungerechter Lohn, kein guter Lohn. Und stattdessen, dass sie eben belohnt werden für ihr Engagement, zerstören sich letztendlich selbst, bringen sich selbst unter das Gericht. Und es geht nicht nur um das Endgericht, sondern sie machen sich jetzt schon, zerstören sie ihr Leibe. Menschen, die hoffen zum Beispiel durch Drogen, durch Alkohol, ihr zu vergessen, abzuschalten, vielleicht sich gut zu fühlen, glücklich zu fühlen. Aber je mehr sie das tun, je mehr sie in diese Sucht hineinfallen, umso mehr zerstört es sie, oder? Es zerstört sie, es zerstört die Familien, es zerstört ihr Leben. Das ist der Lohn der Ungerechtigkeit. Ihr versteht das Prinzip? Das ist, da, von dem redet Petrus hier. Schaut mal, er gibt uns ein paar praktische Beispiele von diesem Lohn der Ungerechtigkeit und das, was sie da erwartet. Vers 13 heißt das also, wobei sie um den Lohn der Ungerechtigkeit gebracht werden, sie halten sogar die Schwelgerei bei Tage für ein Vergnügen. So, er spricht jetzt von einem Lebensstil. Ich habe überlegt, wie übersetze ich dieses Wort, das ich so schlecht aussprechen kann. So, um was geht's hier? Und ich habe ein paar Begriffe gefunden, die das umschreiben. Es ist letztendlich ein Leben in Dekadenz. Ein ausschweifendes, zügelloses Leben ohne Grenzen, ohne Maß. Schwelgen, ich habe mir so gemerkt, schwelgen, also es schwillt etwas an und es wird immer mehr. Ich weiß, das ist bestimmt recht von der deutschen Grammatik absolut falsch, aber so habe ich es mir gemerkt. Die ersten Augen haben sich schon verdreht, ich weiß das. Es geht um diese Zügellosigkeit, es geht um einen Lebenswandel, in dem man das völligen Genießens, einfach nur genießen und alles im Überfluss und Übermaß und das was schon an sich selbst schon fatal ist und falsch ist. Und normalerweise macht man zum Beispiel, wenn man sich besaufen geht, wann macht man das? Eigentlich nicht am Tag, oder? Das machen nachts normalerweise. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher, ich glaube, Kapitel 2 sogar heißt es, die betrunken sind, die sind bei Nacht betrunken. Die schlafen bei Nacht. Der Punkt ist das, dass wenn Menschen sündigen, wenn Menschen ihre Begierden ausleben, dann machen sie es normalerweise wie? Heimlich. Die machen das, die verstecken das. Warum? Weil sie sich dafür schämen. Sie verstecken das und legen es nicht offen, weil sie eigentlich wissen, das ist falsch. Und die anderen würden es verurteilen. Und es wäre peinlich und wie auch immer. Das ist, ich sag mal, in dem Falschen normal. Man sündigt nicht in dieser Offenheit. Man lebt nicht in dieser Dekadenz so, in diesem Ausmaß. Man lebt es nicht so öffentlich. Aber das, was sie ausmacht, Petrus sagt, für sie ist es ein Vergnügen, das am Tag zu tun. Für sie ist es überhaupt kein Problem. Sie schämen sich nicht dafür. Sie tun das und stellen das sogar so dar, als ob das Normalste der Welt ist. Das gehört sich so. Das ist ihr Recht, das ist ihr Anspruch. Weil sie natürlich die Autorität haben und sie sagen natürlich, was recht und was falsch ist. Und in dieser Weise, sie leben in diesem ausschweifenden Leben und zwar bei Tage und halten das für ein Vergnügen. Ob Tag oder Nacht, spielt keine Rolle. Das heißt, ganzes Leben richten sie danach aus, was? Vergnügen. Wenn ich das jetzt so, wenn wir das durchgehen, wir werden das sehen. Vielleicht kommen wir zu schnell zu dem Entschluss, ah, okay, ja, voll schlecht, böse, wie auch immer. Aber wenn wir zum Kern kommen und wir werden das gleich Vers für Vers weiterarbeiten, dann sollten wir uns auch selbst dahinter fragen, inwieweit oder was tun wir und was tun wir nicht? Was ist unser Antrieb? Was ist unsere Motivation? Was treibt uns letztlich an, Dinge zu tun oder eben nicht zu tun? Ihnen geht es letztendlich um Vergnügen. Sich selbst zu gefallen und sich selbst zu vergnügen. Schaut mal, heißt es, Petrus sagt und redet von ihnen und sagt, diese Schwelgerei bei Tage für ein Vergnügen, er muss sofort ihnen einen Namen geben. Er muss sofort diesen Lebensstil von diesen falschen Propheten, den sie führen. Überlegt mal, sie machen das nicht heimlich. Es ist nicht so, die gehen auf die Kanzel oder die leiten eine Gemeinde und man denkt, oh toll, aber heimlich nachts machen sie verkehrte Dinge. Auch sowas gibt's. Aber hier, sie leben das einfach offen. Sie leben das so offen, dass jeder es sieht. Und dann sagt Petrus Schmutz und Schandflecke. Er muss sofort dem einen Titel geben. Es ist ein Bild von einem Leib zum Beispiel, das einfach, da gibt es einfach eine schmutzige Stelle oder ein Schandfleck. Was ist ein Schandfleck? Etwas Unreines zum Beispiel. Anstößiges. Ekliges vielleicht sogar. Etwas, was zum Beispiel den Körper entstellt, ist ein Schandfleck. Was Petrus sagt, sie, die sich unter die Gemeinde einschleichen, die sich als Diener Gottes ausgeben, die als Lehrer Gottes ausgeben, aber in ihrer Art und Weise, wie sie leben und das sogar öffentlich tun, sagt, sie sind Schandflecke. Nichts Schönes. Die entstellen den Leib Christi. Die entstellen die Gemeinschaft der Gläubigen. Es ist nichts Schönes in diesen Dingen. Im Gegenteil, es ist Schmutz und es sind Schandflecke. Er geht weiter und schreit, die in ihren Betrügereien schwelgen und es sich zusammen mit euch gut gehen lassen. So, was meint Petrus damit hier? Was tun sie? Was macht sie zu einem Schandfleck? Was macht sie zu einem Schmutz? Er spricht, dass sie ihre Betrügereien öffentlich tun, und zwar unter ihnen sogar. Inwieweit? Er sagt, und sich mit euch zusammen gut gehen lassen. Nochmal, was treibt sie an? Sie wollen Vergnügen. In welcher Art und Weise? Wie können sie sich mit euch, das ist die Gemeinde offensichtlich, das sind Gläubige, mit ihnen gut gehen lassen? Wenn ihr Judas 12 mit mir aufschlagt, dann wird deutlich, weil Judas hat da ein bisschen präziser geschrieben als Petrus. Petrus musste halt mehr schreiben. Judas hat nur nicht mal ein Kapitel. Deswegen konnte Judas ein, zwei Dinge, Details mehr hinzufügen. Schaut mal in Vers 12, was Judas sagt. Diese sind Flecken bei euren Liebesmalen, indem sie sich ohne Furcht mit euch gut gehen lassen und sich selbst weiden. Jetzt wird klarer, was Petrus damit. Inwieweit? Was machen sie? Was tun sie? Sie mischen sich unter die Gemeinde und lassen sich bei dem Liebesmahl, was ist das Liebesmahl? Das Abendmahl. Sich gut gehen lassen. Sie weiden sich selbst. Das heißt, sie kommen zu diesem Liebesmähler, zu diesem Abendmahl. Und damals, ich denke, das ist nichts Neues für euch, hat man das in Form erstmal eines gemeinsames Essen gemacht. Und man hat reichlich aufgetischt, man hat viel mitgebracht, man hat sich versammelt und jeder hat was mitgebracht und zu diesem Essen beigetragen. Es war üppig und es war schön. Und dann kam man dazu und man hat das gemeinsam gegessen, in Anlehnung an das Passamahl, das war das, was man zuerst vorher gegessen hat. Und dann am Ende von diesem Liebesmahl hat man dann das Herrenmahl gefeiert. Und dann hat man das Brot gebrochen und den Kelch gesegnet und genommen. Das war der Abschluss von diesem gemeinsamen Essen. Und diese Menschen hier, sie kamen nicht, weil sie gedacht haben, wir wollen an den Herrn denken, das Erlösungswerk. Sie kamen, um was zu tun? Um zu schwelgen. Und zwar im üppigen Essen. Es war ja umsonst, oder? Ich vermute, sie haben selbst nichts mitgebracht. Oder vielleicht so ein Keks oder so. Ja, Na, sie kamen und sie haben sich mit euch gut gehen lassen. Sie haben sich selbst geweidet. Was bedeutet das? Sie haben permanent nach sich selbst geschaut. Die haben nicht geguckt, wem fehlt noch was, wer hat noch nichts bekommen, wer ist hungrig, wer ist durstig. Die anderen sind denen absolut egal gewesen. Sie wollten sich einfach, ich will es so sagen, einfach vollfressen. Das ist es. Darum ging es ihnen. Und natürlich, vielleicht kommt die Zeit noch, wo wir selbst dann überlegen, wie viel wir dann mitbringen, wie viel wir Geld noch für einkaufen und so weiter haben. Momentan geht es uns noch gut. Aber ihr müsst euch vorstellen, in der Zeit, in dem gab es nicht so viel. Wolltest du dich durchfressen? Wo gingst du hin? Dann ging ich halt zu Christen. Weil sie machen immer diese Liebesmäler und die decken auf, da gehst du hin und dann wirst du satt werden. Du gibst dich auch als Christ, ja, ich feiere auch das Abendmahl und dann konntest du mindestens einmal in der Woche gut essen gehen. Das heißt, das, was sie getan haben, sie haben sich da wirklich an ihn bereichert. Ihnen ging es nie um die Gemeinschaft, ihnen ging es nie um das Zeugnis des Evangeliums, nie ums Bekenntnis, das haben sie alles so mitgemacht. Ihnen ging es darum, sich selbst ihre Begierden zu stillen. Ich habe Hunger. Und ich weiß, in der Gemeinde gibt es einen guten Salat, da gibt es ein gutes Steak, da gibt es einen guten Kuchen. Sie gingen dahin, wo es halt was Gutes gab. Sie haben sich das selbst geweidet. Geweidet, ist das richtig? Ja. Also nicht ausgeweidet, sondern das hätten sie nicht getan. Geht mit mir in 1. Korintherbrief, Kapitel 11, ein Text, den wir am Sonntag gelesen haben. Schaut mal, Paulus hat eine ähnliche Situation in Korinth vorgefunden. 1. Korinther 11, ich lese ab Vers 17. 1. Korinther 11, ab Vers 17. Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind und zum Teil glaube ich's. Denn es müssen auch Parteien unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Also er spricht die Situation der Gemeinde an und sagt, wenn ihr zusammenkommt, dann ist es eigentlich, es ist nicht gut. In der Art und Weise, wie ihr zusammenkommt, ist nicht gut. Es sind Spaltungen und Parteiungen. Und dann sagt er aber, und das ist interessant, aber nur nebenbei, Spaltungen und Parteiungen sind nie gut. Und die sind nicht von Gott gewirkt, aber von Gott zugelassen. Warum? Weil daran erkennt man, wer die Bewährten sind oder nicht. Das heißt, wer die Kinder des Geistes Gottes sind oder nicht. Wie Menschen in diesen Parteiungen, wie Menschen in den Krisen, wie Menschen miteinander umgehen, daran erkennt man Kinder Gottes. Und deswegen sagt Paulus, Parteiungen sind nicht gut, aber der Herr lässt zu, damit die Bewährten offenbar werden, damit man erkennt, wer ist ein Kind Gottes und wer ist kein Kind Gottes. So, wie geht man zum Beispiel mit Macht und Autorität um? Wenn man sagt, nee, du musst weg. Und da kann man sich demütigen. So, das ist eine Prüfung. Und auf dem Hintergrund von dieser Gemeinde in Korinth, wo Gemeinschaft eigentlich nicht richtig gelebt worden ist, gebraucht jetzt Paulus das Abendmahl und erklärt ihn Folgendes und sagt, schaut mal Vers 20. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Das beschreibt ungefähr die Situation. Denn genau das ist die Zeit der Gemeinde. Das heißt, sie kamen und statt, dass sie im Bewusstsein das Herrenmahl zu feiern, kamen sie, um was zu tun? Die einen kamen, um sich nur voll zu fressen und die anderen kamen, um sich voll zu saufen. Und ihr müsst überlegen, sie alle bringen was, alle bringen, dann kommen eben diese und essen alles weg, trinken alles weg, sind sogar wirklich betrunken. Und dann kommen andere, die nichts haben, die arm sind, die eben sich nichts leisten können und sie kommen und sie kriegen nichts. Was glaubt ihr, wie es ihnen geht? Nicht nur emotional, sie sind hungrig und sie, weil sie nichts zu essen bekommen, sie werden schwach. Und weil niemand auf sie Acht gibt und sie sich verarmen und sie verhungern, was passiert mit denen? Sie werden krank. Und was passiert, die krank werden? Sie sterben. Schaut mal, liest mal mit mir Vers 29. Paulus sagt, denn wer isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst zum Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Was ist der Leib des Herrn, den man richtig beurteilen muss? Die Gemeinde. Wie könnt ihr so miteinander umgehen und nur auf sich selbst bedacht sein und dann sagen, wir feiern die Erlösung Jesu? Das ist unmöglich. Und dann sagt er, und das ist, was oft so falsch verstanden wird, Vers 30. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein guter Teil sind entschlafen. Und man denkt, oh, wenn man falsch unwürdig ist, dann stirbt man. Und in Korinth sind viele schwach geworden, weil sie unwürdig das Mahl genommen haben. Sind krank geworden, weil sie unwürdig das Mahl genommen haben. Und manche sind sogar gestorben. Liebe Geschwister, dann würden die Gemeinden leer sein. Wenn das die Lehre da ist, in welche Gemeinde würden auch noch Geschwister da sein? Nein, Paulus sagt nicht die Konsequenz, weil man das Abendmahl falsch nimmt, darum Krankheit, Schwachheit und Tod. Er sagt, weil ihr nicht aufeinander Acht gebt. Ihr fresst und esst den einen weg, ihr trinkt den anderen weg, ihr gebt auf euch nach, ihr kümmert euch nicht umeinander, ihr guckt nicht nach den Schwachen, ihr guckt nicht nach den Kranken. Und die Leute sterben und das interessiert euch nicht. Und dann feiert ihr aber das Abendmahl. So, wir merken, dass der Zustand schon in der Urgemeinde nicht so rosig war, oder? Und wie viele sagen zu mir, oh, warum feiern wir nicht so das Abendmahl, wie damals gefeiert worden ist? Also mit einem üppigen Essen. Ich glaube, nicht ohne Grund hat die Gemeinde irgendwann mal diese Tradition aufgegeben. Der Grund, warum wir nur noch das Brot brechen und ein Stückchen essen und warum wir nur den Kelch trinken und einen Schluck nehmen, liegt darin, weil das ungesund werden würde wieder. Weil dann würden wir den Fokus auf das wieder verlieren und man denkt, es geht ums Essen. Und das ist, ich glaube, nicht ohne Grund, warum in der Zeit und in der Kirchengeschichte und in den Gemeinden dieses Mahl irgendwann mal verschwunden ist und man bei dem geblieben ist, was das eigentliche ist, die Hauptsache ist, nämlich das Brot und der Kelch. In diesem Bewusstsein. Also, wenn Petrus davon spricht und davon redet, dass sie sich mit euch gut gehen lassen, bei euren Liebesmählern, dann zeigt er, schaut mal, sie sind so frech, sie sind so dreist, die sind so, sie leben ihr ausschweifendes und zügelloses Leben und es geht bei ihnen sich nur mit, bei euch sich zu bereichern. In dem Fall ist ein Beispiel mit diesen Liebesmählern. Aber das weitet sich auf viele verschiedene andere Dinge aus. Und ich lese sie gleich noch einen weiteren Punkt. Das heißt, wenn diese falschen Propheten, sie tun so, als ob sie der Gemeinde dienen. Sie tun so, als ob sie dabei sind. Aber das, was sie antreibt, ist sie selbst. Es geht bei ihnen um sich selbst. Sie sind nicht da, um zu dienen. Sie sind da, um sich zu bereichern. Ob das Essen ist, ob das Geld ist, ob das Anerkennung ist, ob das was auch immer ist, spielt keine Rolle. Hauptsache, es geht ihnen, sich daran zu bereichern. Die Gemeinde ist letztendlich nur Mittel zum Zweck. Die Gläubigen sind Mittel zum Zweck. Und Petrus sagt, solche sind bei diesen Treffen oder bei diesen Zusammenkünften, sind Schandflecke, Schmutzflecke. Sie sitzen da und das ist Schande. Wenn eine, könnt ihr euch vorstellen, das können wir uns nicht vorstellen, oder? Stell dir vor, beim Abendmahl hat jemand das Ganze ausgetrunken und nicht gerade Traubensaft, sondern Wein. Und es sitzt da und ist betrunken. Ich glaube, da würden wir alle, was würden wir machen? Das können wir uns gar nicht vorstellen, oder? Also es war fast gängige Praxis in Korinth, dass jedes Mal, wenn Abendmahl gefeiert wurde, es bestimmte Leute gab, die waren betrunken. Petrus zeigt auf und sagt, diese falschen Lehrer, also sie haben nicht nur ein Problem mit Autorität, sie haben auch ein Problem mit ihrem Lebenswandel in der Weise, dass sie keine Furcht haben. Die haben keine Gottesfurcht. Ihnen ist dieses Vorgehen und dieses Bereichern und dieses Ausbeuten der anderen, das ist ihnen nicht mal peinlich. Und sie machen das öffentlich. Sie machen das sogar bei euch, wenn ihr das Abendmahl feiert, das Liebesmahl, da sind sie dabei und bedienen sich. Das ist ihnen total, bei Tag machen sie das. In euren Gottesdiensten, sie machen das. Sie bedienen sich permanent an diesen Dingen. Geht nun zurück zu 2. Petrus. Nun im bei Korinther, wenn ihr es zu Ende lest, aber wir haben es ja schon mehrmals zu Ende gelesen, dann ist die Konsequenz von Paulus darum, wenn ihr zusammenkommt, zuerst isst vorher zu Hause, trinkt zu Hause. Das ist die praktische Anwendung, oder? Darum geht es in diesem Abschnitt. Interessant, wie Paulus das Abendmahl nimmt, um dieses Fehlverhalten zu korrigieren. Also welches Werkzeug er gebraucht, das Abendmahl als Werkzeug, um die Einheit der Gemeinde wiederherzustellen. Das ist sehr interessant. Aber jetzt zum zweiten Petrusbrief nochmal kurz zurück. Also, wir sind immer bei Vers 13 nochmal. Also, die leben diesen Schmutz und Schandflecke, warum? Die in ihren Betrügereien schwelgen und sich zusammen mit euch gut gehen lassen. Sie haben Augen voller Begier nach einer Ehebrecherin und lassen von der Sünde nicht ab, indem sie ungefestigte Seelen anlocken. Sie haben in der Habsucht geübtes Herz, Kinder des Fluches. Und dann kommt Vers 15. Lass mich hier ein paar Punkte noch mal zeigen. Also, woran erkennt man diese falschen Lehrer? Wir können sagen, sie bedienen sich und bereichern sich an den Gläubigen. In dem Fall geht es um Völlerei. Und dann sagt aber auch, sie haben Augen voller Begier nach einer Ehebrecherin. Eine interessante Formulierung. Und es gibt verschiedene Art, das auszulegen. Man kann das so sagen. Für sie, ihre Unwissenheit, ihr Leben wie unvernünftige Tiere. Sie werden getrieben von den Begierden, ihren Instinkten. So dementsprechend, egal, wenn sie was sehen, müssen sie fressen. Was sehen, müssen sie trinken, sich besaufen. Und genauso hat es auch, diese Begier zeigt sich auch, wie sie Frauen anschauen. Und die eine Möglichkeit wäre, das so zu verstehen, was Petrus damit sagt: Jede Frau, die sie anschauen, ist für sie potenziell sondern sie sehen in jeder Frau die Möglichkeit, Ehebruch zu begehen. Andersrum ausgedrückt, sie sehen in jeder Frau, sie schauen sie so an und hoffen, mit ihr Ehebruch begehen zu können. Das heißt, sie gucken sie in der Art und Weise, wie Jesus in Matthäus 5 gesagt hat, wenn du eine Frau anschaust, die zu begehren, das heißt, hast du mit ihr Ehebruch begangen. Das heißt, andersrum ausgedrückt, sie können keine Frau anschauen, ohne nicht sexuelle Gedanken zu haben. Das wäre eine Möglichkeit zu verstehen. Das treibt sie an. Wenn sie also in die Gemeinschaft kommen, wenn sie Frauen sehen, dann sehen sie potenzielle Möglichkeiten, Ehebruch zu begehen. Das ist, was sie antreibt. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist die, das zu übersetzen oder zu verstehen, was Petrus damit sagt. Das heißt, sie suchen permanent nach einer Gelegenheit. Und ich bevorzuge diese zweite Auslegung. Ich zeige euch gleich, warum. Das heißt, das, was sie haben, sie treibt etwas an. Sie, neben dem, dass sie Hochmut antreibt, treibt sie auch Unzucht an. Ihre Motivation, sie geben sich als Lehrer, Propheten hin, aber was dahinter steckt, ist wirklich, da geht es nur um Macht und aber auch um die sexuelle Befriedigung. Ich sage, diese Reportage, die ich angeschaut habe, so ernüchternd und so schrecklich. Sie geben sich da als Gottes Sprachrohr und missbrauchen ihre Stellung und ihre Position, um minderjährige Mädchen anderen zu geben, damit sie in ihren Perversionen leben können. Und das Ganze wird aber nach außen. Habt ihr schon mal solche Leute gesehen? Diese Frauen, die laufen mit langen Röcken, müssen lange Unterhosen tragen. Ihr Haar bestimmt flechten. Du würdest denken, das ist die keuscheste Gemeinde oder Gemeinschaft, die es gibt auf Erden. Und nach außen hin sieht das so keusch alles aus. Aber das, was sie antreibt, ist sexuelle Perversion. Ernüchternd. Ernüchternd. Ich will die Kanzler hier nicht dazu missbrauchen, aber wenn ich die Details erzähle, das ist echt ernüchternd und zugleich schrecklich. Bis zu Aufnahmen und alles Mögliche. Auf jeden Fall, schaut, was Petrus sagt, sie haben Augen voller Begier nach einer Ehebrecherin und lassen von der Sünde nicht ab, indem sie ungefestigte Seelen anlocken. Und darum glaube ich, dass es die zweite, es geht nicht nur darum, dass Sie, wenn Sie eine Frau anschauen, in ihre Gedanken mit ihr Ehe brechen. Das ist nicht unbedingt, was Petrus hier meint, sondern hier geht es darum, sie suchen nach ungefestigten Seelen. Sie locken sie an, ungefestigte Seelen, um mit ihnen Ehebruch zu begehen. Das ist, was sie eigentlich antreibt. Und sie suchen natürlich solche, die schwach sind. Sie suchen Hilflose. Das Bild ist, schaut mal, heißt es, ungefestigte Seelen anlocken. Das Wort hier, das hier gebraucht wird, beschreibt einen Köder auslegen. Das ist ein Haken und da hängt ein Wurm. Das heißt, sie geben etwas vor, sie bieten etwas an, was lecker, was gut, was verführerisch ist, und aber das Ziel ist, zack, sie zu kriegen. In dem Fall heißt das, sie kommen, diese Lehrer, die kommen, die bieten etwas an. In den nächsten Bibelstunden werden wir sehen, ist die Rede von verführerischen Worten. Sie kommen und sie haben eine Botschaft, sie haben Tipps, sie haben vieles, was sie zu sagen haben, aber sie haben selbst das nicht, was sie da anbieten wollen. Aber sie kommen und sie locken mit dem, was sie sagen, sie locken mit dem, was sie lehren, was sie versprechen. Sie locken die ungefestigten Seelen an, um sie dann eben zu kriegen. Und das Ziel ist, nicht um den ungefestigten Seelen zu helfen. Das Ziel ist es, um ihre Begierden auszuleben. Sie haben Augen voller Begier nach einer ehebrechenden Frau und lassen von der Sünde nicht ab. Das heißt, sie kriegen nie genug. Darum haben sie halt 67. Ja. Nie genug. Warum? Weil das ist das Prinzip. Das ist das Prinzip der Begierden. Das ist nie genug, egal. Man hat da nie genug gegessen. Man hat nie genug getrunken. Es ist nie genug. Und selbst dann, wenn sie ermahnt werden, selbst dann, wenn sie korrigiert werden, selbst dann, wenn sie überführt werden, hören sie nicht auf. Sie hören nicht auf. Sie leben ihr Leben weiter. Sie suchen andere Möglichkeiten. Sie suchen andere Wege. Sie hören nicht auf. Das ist ein Kennzeichen. Sie hören nicht auf. Obwohl sie und lassen von der Sünde nicht ab. In der nächsten Bibelstunde gucken wir uns ein Beispiel. Und die Bibel hat eine sehr gute Illustration. Das ist die Geschichte von einem Propheten, einem falschen Propheten, der heißt Bileam. Und warum Petrus ihn hier erwähnt? Weil er ein sehr gutes Beispiel dafür ist, für überführt werden, von der Sünde überführt werden und die Sünde nicht lassen wollen, sondern einen Weg finden, den Lohn der Ungerechtigkeit doch irgendwie zu bekommen. Sie lassen nicht von der Sünde ab. Darum wird Petrus etwas von Bileam hier reden und dann machen wir das in der nächsten Bibelstunde. Gucken wir uns das miteinander nochmal an. Ich mache dann kurz den letzten Punkt und dann entlasse ich euch nach Hause. Indem sie ungefestigten Seelen anlocken, sie haben in der Habsucht geübtes Herz. Und dann beschreibt er sie wieder mit einer Betitelung, Kinder des Fluches sind sie. Sie haben in der Habsucht geübtes Herz. Das heißt, das Erste nochmal, lassen wir uns kurz erinnern, das Erste, Hochmut. Das Zweite ist Unzucht. Und das Dritte ist Habsucht. Ich habe in meine Bibel, in jede Bibel, die ich mir nehme, schreibe ich das mir hier rein. Mein Gebet, bewahre mich, Herr, mein Gott und mein Retter, vor Habsucht, Unzucht, Hochmut. Damit ich nicht selbst predige und dann verwerflich werde. Weil ich weiß, genau das sind die Kennzeichen. Das sind die Angriffsfläche. Das ist das, worauf der Feind hinzielt und das ist, worauf er auch, wie er die falschen Propheten, was die falschen Propheten, falschen Lehrer ausmachen. Das ist meine größte Furcht, meine größte Angst. Deswegen schreibe ich es in jede Bibel hinein, das ist mein Gebet. Hier kommt das Nächste, Habsucht. Letztendlich zeigt sich ja auch, die Begierde widerspiegelt was? Haben. Ich will haben. Alles haben, 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 haben. Ich. Und alle sind für mich da, damit ich das bekomme, was ich will. Deswegen braucht man ja Autorität und Macht. Deswegen muss man all die wegräumen, die das in Frage stellen. Deswegen braucht man Menschen, um sich bei denen zu bereichern, damit man etwas bekommt, nicht damit man gibt. Ich finde das interessant, da heißt es, sie haben in der Habsucht geübtes Herz. Das Wort geübt könnte man übersetzen, trainiertes Herz. Vom Griechischen kommt das Wort Gymnasium. Wir haben ein Gymnasium, Gym, trainieren gehen. Das ist, Gymnasium ist eigentlich, da wird man trainiert auf einem hohen Niveau, Hochschulniveau. Das ist ein interessantes Bild, oder? Sie sind absolut top trainiert auf einem Hochschulniveau zu betrügen. Sie sind auf einem Hochschulniveau, ihr Herz ist auf einem Hochschulniveau, wenn es darum geht, haben zu wollen. Versteht ihr, trainieren ist nicht so, nicht jedermanns Sache. Man muss sich dazu zwingen. Aber wenn man mal drin ist und gut Trainierte, also die auf diesem Hochniveau studiert und trainiert haben, sie haben, die beherrschen Dinge. Und das ist, was Petrus hier macht. Er sagt, sie beherrschen ihr Handwerk. Sie beherrschen es auf einem hohen Niveau, ihre Habsucht auszuleben. Sie wissen ganz genau, was sie tun müssen. Sie wissen ganz genau, wie sie Menschen manipulieren. Sie wissen ganz genau, wie sie Menschen ausnützen und wie sie zu ihren Befriedigungen, ihrer Begierden, welche auch immer, ob das jetzt Essen, ob das Trinken, ob das Sexualität, spielt keine Rolle. Sie sind trainiert in der Habsucht. Und ohne sofort an die Falschen und Bösen zu denken, jedes Wort trifft mein Herz. Und jedes Mal will ich mein Herz prüfen. Bin ich ein Trainierter in der Habsucht? Ich musste darüber nachdenken, was Nachfolge Jesu bedeutet. Und da heißt es auch Selbstverleugnung, oder? Wer dieses Leben verliert, wird es gewinnen. Das ist komplett anders. Hier geht es darum, dieses Leben zu gewinnen. Das ist Habsucht. Was in der Bibel, Epheserbrief zum Beispiel, Götzendienst ist. Ich glaube, dass in der Zeit wir leben, klingt immer so klischeehaft, die Jahre, Jahrzehnte, in denen wir gelebt haben, diese Haltung gefördert hat, wie wahrscheinlich keine andere. Habsucht. Was aber vor Gott Götzendienst ist. Man hat das Verständnis auf einem sehr hohen Niveau anerzogen und trainiert bekommen, dass man auf alle Dinge Anspruch hat. Dass man Anspruch darauf hat. Diese falschen Propheten haben das in die Gemeinde hineingebracht und lehren das. Sie leben das vor. Darum sagt Petrus, sie werden, und viele werden in diesen Ausschweifungen nachfolgen, deren Willen der Weg der Wahrheit verlästert wird. Er nennt sie als letztes Kinder des Fluches, ein weiterer schrecklicher Titel. Was bedeutet Kinder des Fluches? Sie sind die, die unter dem Fluch sind. Wer hat für uns den Fluch getragen? Jesus Christus. Er ist für uns zum Fluch geworden. Warum? Weil wir, derjenige, der nicht nach dem Maßstab Gottes lebt, der steht unter dem Fluch. Der das Gesetz Gottes bricht, der steht unter dem Fluch. Wenn aber Christus für uns gestorben ist, dann sind wir nicht mehr unter dem Fluch. Wer sind diese, wenn sie aber noch unter dem Fluch sind? Sind das Kinder Gottes? Wer sind diese falschen Propheten? Kinder Gottes? Kinder des Fluches. Das heißt, sie haben keinen Christus. Sie kennen ihn nicht. Sie sind nicht befreit von dem Fluch. Sie sind nicht. Wird für uns wichtig sein in der nächsten Bibelstunde, weil es da heißt, sie sind abgeirrt und haben den Weg der Wahrheit verlassen. So, oh, waren sie doch? Darüber werden wir nachdenken ab der nächsten Bibelstunde, okay? Ich danke euch für eure Geduld. Ich möchte beten. Und ich bitte, Jesus, dass du diese Worte der Mahnung uns tief ins Herz legst und uns nicht nur aufmerksam und machst, dass wir prüfen können in der Zeit, in der gerade durch das Internet und den Zugang zu allen möglichen, zu so vielen Lehren und Predigern und Propheten, sogenannten Propheten, zugänglich und möglich ist, wie wichtig ist, dass deine Kinder Gottes in der Lage sind zu prüfen, zu prüfen, ob das eine gesunde Lehre ist, ob das ein kostbarer Glaube ist oder ob das eben ein falscher Glaube ist. Jesus Christus, lehre uns durch diesen Abschnitt, der auch so schwer und so ernst ist, doch in der Ernsthaftigkeit in der Lage zu sein, es zu prüfen, aber genauso, Jesus, uns selbst zu prüfen, ob wir uns in dieser Gesinnung, in diesen Dingen nicht in gleicher Weise uns verstricken, wobei wir doch von dir erlöst sind. Und du hast doch diesen Fluch genommen, dann wollen wir uns doch nicht an ihren Sünden beteiligen oder sich mit ihnen uns gehen lassen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, Herr. So bitte ich dich doch, dass dieses Wort uns reinigt, uns heiligt und uns auf dich ausrichtet. Amen. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, ihr Lieben. Kommt gut nach Hause.